Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi Anna, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Mir ist übrigens aufgefallen, als ich die letzten Folgen gehört habe, dass ich immer so ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gehirnerschütterung. Erstens mache ich immer Gehirnerschütterung und ich habe so einen ganz komischen Ton. Also ihr da draußen, ich versuche das zu
normalisieren.
Natürlich zu normalisieren, aber irgendwie ist diese Begrüßung jetzt so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die mehr anders sagen kann. Aber hey, ich versuche mal in den nächsten Wochen, verschiedene Varianten aus, wie ich hier Hallo sagen kann.
Ja, sehr gut. Aber so ein bisschen, oder? Ist das so, weil mir ist auch aufgefallen, wenn ich Fakten aufzähle, also ich weiß nicht, ob andere das überhaupt hören.
Ist mir auch aufgefallen bei dir.
Ja, dann werde ich manchmal so richtig aggressiv. Weil ich dann so,
ach so, nee, aggressiv
das
nicht.
Das ist dann, und das, ja, ich weiß nicht, so pedantisch.
Ach so, nee, ich finde es, ja, es ist so ein bisschen ganz normal geredet und auf einmal machen wir es so und so und es ist dann so und so und so und so.
Oh, alles okay.
Genau, ich habe dann so eine Ernsthaftigkeit, weil ich halt Schiss habe, dass wir so unvollständig sind, weißt du?
Ja, ist ja auch gut, ja. Ist ja auch gut.
Ja, vielleicht ein bisschen weniger Pathos rein.
Ach, aber ein bisschen Pathos schadet jetzt auch nicht.
Ja.
Wir haben heute ein natürlich spannendes Thema. Es wäre auch schade, wenn ich hier mal sitzen würde und sagen würde, hey, wir haben heute so ein richtig langweiliges Thema. Aber wir haben heute mal wieder eine Krankheit mitgebracht, weil wir ja auch wissen, dass ihr da draußen das total spannend findet, wirklich, wenn man Krankheiten beleuchtet und sagt, was ist die Definition, woher kommt das, wie therapiert man das? Und deswegen haben wir mal wieder ganz klassisch eine Krankheit dabei und diese Krankheit heißt Dysthymie. Tja, und ich sage es dir ganz ehrlich, Vero, das habe ich noch nie gehört.
Das kann sehr gut sein. Vielleicht hast du aber gehört von der sogenannten hochfunktionalen Depression.
Weil ah ja, das ist gerade so ein Trend, ne, in den sozialen Medien.
Genau, das geistert so ein bisschen herum. Und kommt aus dem englischsprachigen Raum, ist das geprägt, High Functional Depression, und meint da eigentlich, ich glaube, es geht darum, dieses Klischeebild von einem Menschen mit Depressionen, wo das mediale Bild ja immer die Person ist, die ihre Knie umschlingt und den Kopf hängen lässt, oder auch dem Klischee, mit schweren Depressionen kann man sich nicht mehr bewegen und nicht mehr aufstehen, dass das dem so ein bisschen etwas entgegensetzt, weil eben viele Menschen, die von Depressionen betroffen sind, doch in weiten Teilen und auch lange noch gut funktionieren. Und weil viele Menschen das gar nicht übereinbekommen, weil die mediale Darstellung so einseitig oder so übertrieben ist. Deswegen ist, glaube ich, der Begriff hochfunktionale Depression in den sozialen Medien so weit verbreitet, weil damit eben deutlich gemacht wird, ach so, ich kann auch Depressionen haben, ohne dass ich immer nur im Bett liege.
Und ist das gar nicht, also ich würde sagen, das hat sich aber schon in den letzten 10 Jahren doch ein bisschen verändert mit Depressionen, oder nicht? Das ist jetzt schon mehr diese Kampagne, wo Klaus hat Depressionen, dann siehst du so zwei Leute, einer gut gelaunt, einer sitzt traurig in der Ecke und dann ist ein Pfeil auf den mit der guten Laune, das Klaus.
Ja, also wird viel Aufklärung betrieben, auf jeden Fall, und diese Klischeebilder überholen sich langsam, das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Aber anhand dessen, dass diese Begriffe so gehypt werden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sieht man ja, dass noch ein Bedarf da ist. Und die Beiträge, die mit diesem Begriff oft assoziiert sind, sind so, ich habe ganz toll funktioniert, ich habe meinen Schulabschluss gut hingekriegt, einen exzellenten Studienabschluss gemacht oder so, und trotzdem war ich depressiv. Deswegen, also es geht schon so ein bisschen mehr dahin, man kann auch gut gelaunt sein. Ich glaube, der Need ist schon auch da zu erklären, dass eine Depression bestehen kann, obwohl man sehr, sehr gut funktioniert. Und klinisch, also für uns Kliniker, gibt es jetzt diesen Begriff hochfunktionale Depression nicht. Ich habe jetzt keine ICD-10-Diagnose oder auch im DSM, im außereuropäischen Raum, ist das nicht als Diagnose irgendwie, spiegelt sich das nicht wider. Aber es gibt eine, nicht Unterform ist es eigentlich nicht, sondern eine eigene Form von Depression, eine besondere Form, die oft Betroffene hervorbringt, die sehr gut funktionieren. Und deswegen glaube ich, ist High Functional Depression vielleicht am ehesten assoziiert mit dem Begriff Dysthymie.
Also ich finde das ja auch grundsätzlich, wenn ich eine Krankheit habe und ich lerne einen Weg, mit der Krankheit bombig umzugehen, so dass sie mir in Anführungszeichen nützt, finde ich ja jetzt grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Nur, wo man da natürlich aufpassen muss, ist, dass man dann nicht anderen Leuten auch das Recht nimmt, bei dieser Krankheit erstmal gar nicht zu funktionieren. Und auch, dass es einem einfach gar nicht gut geht, auch wenn sie funktionieren und alles läuft bombig, dass halt die sozialen Medien zeigen, boah, guck mal hier, ich habe das, aber ich mache das und das und ich kann so und so. Aber dass man ja oft gar nicht weiß, wie geht's jemandem wirklich.
Ja, genau. Und deswegen ist auch das Augenmerk legen auf die Dysthymie wichtig, weil die Funktionalität sagt nichts über die Lebensqualität aus. Und deswegen bist du da genau am richtigen Punkt. Wenn wir uns die Definition angucken, dann ist das eben eine Form der chronischen Depression, die für mindestens 2 Jahre andauert. Also wenn das Ganze kürzer als 2 Jahre ist, dann diagnostizieren wir es auch nicht. Und es sind zwar weniger Symptome als bei dem Vollbild einer depressiven Episode, aber das Leid ist deswegen nicht unbedingt geringer. Weil wenn wir uns die Hauptsymptome angucken, dann ist das zum Beispiel wenig Energie und Antrieb, ein sehr geringes Selbstwertgefühl und vor allen Dingen eine geringe Kapazität für Freude im täglichen Leben. Und wenn wir uns nur diese 3 Symptome angucken, dann wird ja klar, dass die Lebensqualität massiv eingeschränkt ist. Und wenn wir uns dann angucken, das dauert jetzt über 2 Jahre, dann kann ich nur sagen, das ist großes Leid, was da verursacht wird. Egal, ob in der Zeit jemand auch noch seinen Bachelor macht oder nicht, ne?
Also kann man kurz gesagt Dysthymie übersetzen mit chronischer Depression.
Ja, genau. Es ist, also es gibt von den chronischen Depressionen nochmal mehrere verschiedene Arten. Ich kann eben zum Beispiel die Dysthymie haben. Das ist diese etwas mildere Form, in der ich eben diese Schwermütigkeit habe und verschiedene andere Symptome. Und ich kann dann zusätzlich aber noch eine depressive Episode ausprägen. Das heißt, ich habe dann diese Dysthymie und darauf setzt sich noch eine depressive Episode und dann sprechen wir von der doppelten Depression. Und ich kann zum Beispiel eine Person sein, die die ganze Zeit nur unter dieser Dysthymie leidet, oder ich kann eine Person sein, und der Fall ist auch viel wahrscheinlicher, die dysthyme Stimmung hat über 2 Jahre, aber immer wieder reinrutscht in noch schwerere depressive Episoden. Und beides zusammen wären chronische Depressionen.
Und wenn ich meine, normalerweise machen wir den Punkt, wie therapiert man, das machen wir später. Aber ich finde das jetzt irgendwie wichtig, weil bei einer chronischen Krankheit höre ich nicht unbedingt heilbar, weil chronisch. Und ich hoffe, du sagst mir jetzt nicht, dass es nicht heilbar ist.
Nein, das sage ich nicht. An meinem zögerlichen Nein kannst du schon erkennen. Also es gibt die Fälle von, sage ich mal, schlecht behandelbaren Depressionen zum heutigen Zeitpunkt. Und Menschen, die unter der dysthymen Störung leiden, gehören natürlich oft dazu. Also wir haben auch Menschen mit unipolaren Depressionen, also mit rezidivierenden, wiederkehrenden Episoden, die schlecht auf die allgegenwärtig zur Verfügung stehenden Behandlungen anschlagen. Also wir haben bei jedem Erkrankungsbild auch immer Betroffene dabei, die eben nicht auf das, was wir momentan anzubieten haben, anschlagen. Und unter den Betroffenen von chronischen Verläufen sind natürlich viele davon dabei. Das muss man einfach so sagen.
Aber müssen diejenigen, die jetzt an einer Dysthymie leiden, dann auch für ihr ganzes Leben in Therapie sein?
Nicht unbedingt. Nein, also das bezahlt ja auch keiner, müssen wir mal ehrlich sein, ne? Also das ganze Leben in Therapie sein ist immer so eine Sache. Also die haben natürlich mehr Aufwand einfach, ne? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Panikstörung habe und vorher gesund war und dann die richtige Therapieform finde, leitliniengerechte Behandlung mache und danach gesund bin, dann habe ich den Rest meines Lebens vielleicht nie wieder irgendwie Kontakt in der Hinsicht mit dem Gesundheitssystem. Wenn ich unter Dysthymie leide oder unter chronischen Depressionen, ist der Verlauf super unwahrscheinlich. Und deswegen, ich glaube, deine Frage ist ja mehr so, ist diese Diagnose jetzt gleich Hoffnungslosigkeit auf Gesundung? Und das würde ich nie sagen. Also, und deswegen sage ich auch immer so einschränkend, das, was wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt anzubieten haben, weil es ist ja auch nicht gesagt, dass wir jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Also gar nicht.
Nee, hoffentlich. Das ist ja auch das Tolle dran.
Genau.
Das ist ja auch das Spannende an Therapie und an solchen medizinischen Prozessen, muss man ja klar sagen.
Auf jeden Fall. Und da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge, habe ich schon im Hinterkopf gespeichert. Neue Formen der Depressionsbehandlung, da gibt es ganz viele neue spannende Ansätze. Und das kann natürlich auch sehr gut sein, dass da endlich was dabei ist, was auch chronisch Betroffenen viel besser hilft. Und es gibt auch jetzt schon spezielle Therapieformen, die eben bei chronischen Depressionen besser helfen. Und die, also dafür sind natürlich auch dann die Behandlungsergebnisse besser, das muss man einfach sagen. Und als die ihr jetzt zuhört und vielleicht betroffen davon seid, da würde ich nie sagen, ach nee, ist chronisch, ist hoffnungslos, sondern werdet nicht müde, verschiedene Wege auszuprobieren, verschiedene Therapieformen auszuprobieren, in euch reinzuhören, was kann helfen, verschiedene Dinge selber zu probieren. Und ja, also es gibt ganz viele, also am besten multizentrische Ansätze, und da würde ich jedem raten, das zu probieren. Und ich kenne viele Menschen mit chronischen Depressionen, die ein sehr erfülltes und gutes Leben haben.
Würdest du PatientInnen sagen, okay, das ist hier jetzt ein Brett, aber wir kriegen das so hin, dass sie damit gut leben können. Ich kann Ihnen aber nicht genau sagen, ob sie es jemals loswerden, aber wir versuchen hier so viele Taktiken oder so viel Werkzeug Ihnen an die Hand zu geben, dass sie damit sehr gut leben können. Würdest du sowas sagen oder würdest du nie sagen, oh je, das ist aber ein Brett hier? Nee.
Ich würde nie für den Einzelnen so starke Prognosen abgeben, weil ich das auch nicht kann. Das ist nicht professionell, so meine ich es nicht, sondern dafür sind viel zu viele Faktoren beteiligt. Also wenn jetzt jemand nach einem Jahr sagt, ich habe keinen Bock mehr auf ihre beschissene Labertherapie, tschüss, und abbricht, dann kann ich ja noch so tolle Therapieformen im Petto haben, dann haben wir es halt nicht geschafft. Und das kann ja, es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob jetzt eine Therapie erfolgreich ist oder nicht, dass ich nicht sagen würde, wir versuchen es und dann haben sie ein gutes Leben. Aber ich sage was ganz Ähnliches, vielleicht ist dieser Unterschied, auf dem ich gerade rumhacke, auch Korinthenkackerei, das weiß ich gar nicht, aber ich nehme immer mich als Beispiel. Also ich habe seit frühester Kindheit richtig schwere depressive Episoden und auch große Abschnitte, wo eben depressive Episoden nicht ganz weggegangen sind. Also dysthyme Abschnitte habe ich auch verschiedene im Leben gehabt. Und ich habe seit 13 Jahren bin ich nahezu komplett depressionsfrei. Ich habe in den letzten 13 Jahren hatte ich eine depressive Episode. Deswegen, ich habe auch mein Leben lang damit zu tun. Und wenn ich jetzt bestimmte Lebensumstände bei mir verändere, dann kann ich auch sagen, bin ich in 2 Wochen wieder schwer depressiv. So, das kriegen wir schon hin. Ich habe die Veranlagung. Aber ich habe so viel gelernt über mich und so viele verschiedene Verhaltensänderungen durchgeführt, dass ich nahezu symptomfreies Leben führen kann. Und das sage ich Leuten immer.
Ja, okay, und das ist natürlich am schönsten für Leute.
Ja, genau.
Wahrscheinlich.
Genau, weil ich sage auch, ich kann nicht hexen. Genau, ich kann nicht hexen, ich bin nicht wundergeheilt oder sonst was, sondern ich wende diese Methoden an. Und für mich kann ich ja sehr genau sprechen, weil ich habe das halt hinter mir quasi. Und das gibt den meisten Menschen auch die Power, zumindest es mal zu versuchen so.
Ja, dann gehen wir nachher noch darauf ein, würde ich sagen, wie man es therapiert, und wenden uns jetzt noch einmal dazu, warum man denn eigentlich diesen extra Unterschied macht. Warum es nicht einfach in Anführungszeichen, warum es nicht einfach eine Depression ist und so behandelt man die auch.
Ja, also es gibt verschiedene Gründe, warum diese Diagnose Sinn macht und warum die ist auch umstritten, vor allen Dingen am Anfang gewesen. In den 80er Jahren hat man das so zum ersten Mal definiert, dass es das gibt und einen eigenen Namen dafür erfunden. Und warum ich es wichtig finde, auch zum Beispiel diese Folge zu machen und schade finde, dass der Begriff so wenig bekannt ist, ist, weil es verschiedene Komponenten gibt, die daran wichtig sind. Das erste ist, sie ist unterdiagnostiziert. Also, und das hat verschiedene Gründe. Das erste ist, gerade weil die Funktionalität noch gegeben ist und weil es ein schleichender Prozess oft ist, wie das anfängt und weil es so chronisch ist, so lange besteht, dass Menschen und Betroffene oft denken, naja, ich bin einfach so ein depressiver Typ. Ich bin einfach so, habe ich schon gehört von Betroffenen, ich bin halt auf der dunklen Seite des Lebens, oder dass Menschen auch so ein melancholischen Charakter irgendwie sich zuschreiben, obwohl es eben eine Erkrankung ist. Und da kommt natürlich dabei raus, die gehen gar nicht in Behandlung. Die äußern das gar nicht vor Fachpersonal. Dann ist es so, dass eben auch bei der Diagnostik, selbst wenn man jetzt bei einer Fachperson ist, es oft nicht zur Diagnose kommt, weil Menschen dann eben fragen, was weiß ich, frage ich zum Beispiel, haben Sie keinen Antrieb mehr? Und dann denkt die Person, ja, mir fällt zwar alles wahnsinnig schwer, aber am Ende muss man sagen, ich gehe ja immer zur Arbeit und so und antwortet dann vielleicht mit Nein. Und deswegen ist es so, dass eben auch in diagnostischen Prozessen chronische, diese leichteren Verläufe übersehen werden. Und das sieht man auch daran, dass die Prävalenz, so nennen wir ja immer die Verbreitung, also wie häufig ist eine Erkrankung, da schwanken die Zahlen tatsächlich von 1,5% in der deutschen Bevölkerung bis hin zu, das sind dann amerikanische Studien, bis hin zu 15%. Was ja eine absurd hohe Zahl ist, ne?
Ja,
genau. Und daran kann man ja schon sehen, wenn Studien so eine breite Streuung da hervorbringen, dann ist es offensichtlich nicht so leicht, wo ziehen wir die Grenze, wer gehört jetzt dazu, wer gehört nicht dazu. Und das ist natürlich auch im Einzelfall so, dass wenn ich dann beim, was weiß ich, Psychologen, Psychologin sitze, dass ich dann vielleicht diese Diagnose habe, aber es wird gar nicht diagnostiziert. Was ich da immer auch gerne jungen TherapeutInnen an die Hand gebe, ist die Frage, leiden Sie unter Freudlosigkeit? Da sagen auch Betroffene, obwohl sie obviously unter Freudlosigkeit leiden, nee, ach ja, passt schon eigentlich, ne? Und dann würde man ja einfach mit Nein ankreuzen. Wenn man aber die Gegenfrage stellt, wann waren Sie denn zum letzten Mal richtig glücklich? Dann ist das oft so eine Ratlosigkeit, die Leute befällt, dass sie wirklich sagen so, ja, glücklich, ja, keine Ahnung. Also, und dann fällt denen gar nichts dazu ein. Und das ist ja eine Sache, wo wir alle uns einig sind, das ist eine Belastung. Also wenn jemand gar kein Glück verspürt, das ist ja total, ja, schade auch für die Person einfach, ne?
Ja, milde ausgedrückt.
Ja, genau. Mir fehlen da mal so ein bisschen die Worte.
Ja.
Und dann kriegen wir wieder Zuschriften. Sagen,
katastrophal.
Genau, ist einfach beschissen. Aber dann kriegen wir ja wieder Zuschriften, wie kommt ja gerne mal, die Psychologin sollte ausgetauscht werden, die flucht zu viel. Wo ich immer denke, ja, einen anderen Deppen werden sie halt nicht finden.
Ja, wo man auch sagen muss, also dann wäre die Folge jetzt relativ leer.
Eben,
also,
genau, das ist so, also ohne mich läuft es nicht.
Ich kann zwar vieles, aber nee, ohne dich ist es schwierig.
Ja, und ich finde auch, also in meinen Therapien, ich muss sagen, ich fluche ja nicht so viel, weil ich einfach nur wahnsinnig schlecht erzogen bin, sondern weil ich auch, das entspricht einfach meiner Lebensrealität. Also wenn man 15 Jahre lang eine dysthyme Störung mit sich rumschleppt und jeder Tag ist ein Kampf, der vor allen Dingen von krasser Sinnlosigkeit geprägt ist. Wenn ich dann sage, ach, das ist aber ungünstig, was Sie mir da berichten, dann ist das halt nicht das richtige Wort. Und wenn ich dann sage, Mensch, das sieht ja richtig beschissen für Sie aus, dann ist das einfach etwas, was es besser umschreibt. Also ich fluche gar nicht so gerne, weil ich Leute vor den Kopf schlage, sondern ja, mir fehlen sonst Worte. Ich finde irgendwie keine gleich starken Worte, die kniggekompatibler sind.
Ja, ich finde es auch richtig, man muss das auch mal sagen können.
Ja, ja, ja.
Man verwendet ja auch nicht nur solche Worte. Ist es denn bei der Dysthymie so, dass man auch immer depressive Episoden hat? Oder kann eine Dysthymie auch komplett ohne depressive Episoden verlaufen?
Ja, spannende Frage. Es gibt das auch ohne depressive Episoden, aber ein hoher Prozentsatz. Und auch da sind die Zahlen wieder schwankend. Ich habe zwischen 80% und 95% alles Mögliche gelesen in den Studien. Deswegen, also ein hoher Prozentsatz rutscht eben auch in depressive Episoden rein. Deswegen auch kann man ja umgekehrt sagen, Menschen mit einer dysthymen Störung haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, schwere depressive Episoden zu erleiden. Deswegen allein schon macht es Sinn, das zu diagnostizieren oder darüber zu sprechen. Und auch, also schwere depressive Episoden sind oft lebensbedrohlich. Aber auch die rein nur dysthyme Störung geht mit Suizidalität einher und ja, reicht eben auch, um Menschen in diese Auswegslosigkeit zu treiben, die dann eben zu ja, Suiziden führt. Und deswegen, da müssen wir aufpassen.
Mhm, ja. Wie behandelt man denn eine depressive Episode oder eine schwere Depression anders als eine Dysthymie?
Nein, nach Leitlinien sind es dieselben Therapien, die ähnliche Wirkweisen oder ähnliche Effizienz bei der Heilung haben. Also bei einer Depression sagt die S3-Leitlinie für unipolare Depressionen, kognitive Verhaltenstherapie hilft. Vor allen Dingen hat die Kombination von medikamentöser Therapie, also im Zweifel werden eigentlich heutzutage SSRIs, also Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verschrieben, in Kombination mit kognitiv-behavioraler Therapie erzielen die besten Ergebnisse. Das gilt für Depressionen, also für rezidivierende oder einmalige depressive Episoden, und das gilt eben auch für die Dysthymie oder die Double Depression.
Aber warum, wenn man es nicht anders, also ich verstehe ja, dass man das diagnostizieren muss, um ein kompletteres Bild zu kriegen von dem Patienten, und dass es eben nicht nur Schübe in Anführungsstrichen gibt, sondern eigentlich so eine chronische, dauerhafte Depression oder eigentlich eine dauerhafte depressive Episode. Ja, das ist schließlich aus, das ist paradox, aber ihr wisst, was ich meine. Warum? Also es gibt so viele Sachen, die nur Syndrome sind und keine Krankheiten. Und bei der haben wir jetzt, dass es auch eine Krankheit ist, obwohl sie genau gleich therapiert wird wie eine Depression. Das verstehe ich nicht.
Naja, also die Entscheidung, warum es eine Krankheit ist, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt die Alternativhypothese nehmen, ist eine Charaktereigenschaft, ist eben zum Beispiel, die Dysthymie schlägt gut an oder vergleichsweise gut auf Antidepressiva. Und wenn du eine gewisse Schwermütigkeit hast, wenn wir sie das jetzt so nennen, und dann nimmst du eine Pille und die ist weg und dir geht's besser, dann ist es ja eine behandelbare Sache, und das ist auch schon ein Teil der Definition von Krankheit. Ja. Und es ist auch so, dass die Erblichkeit ähnlich ist. Also wir haben eine familiäre Häufung. Und da ist es eben auch so, dass man sagt, das ist ja eine Besonderheit, die genetisch weitergegeben wird, und deswegen macht es auch Sinn, wenn wir es als Krankheit definieren, können wir eben vorbeugend vorsichtig sein. Ne? Wir können ja präventiv gut arbeiten. Wenn ich jetzt weiß, 5 meiner Vorfahren hatten dysthyme Störungen, dann kann ich besonders darauf aufpassen. Und das muss ich auch sagen, wenn ich so meine Vorfahren mir angucke, da sind, ich habe keine, oder ich kenne jetzt auch nicht so viele von denen, aber es gibt zum Beispiel keine bekannten Suizide. Und es gibt auch ganz wenige Menschen, die Knicke im Lebenslauf haben aufgrund von depressiven Erkrankungen. Aber diese Schwermütigkeit, die begleitet super viele Leute in meiner Familie. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, hätte man das jetzt vor 200 Jahren schon diagnostizieren können, würden alle bei mir zum Beispiel wissen, ah, da haben wir irgendwie was mitgegeben, da müssen wir drauf aufpassen. Und das macht ja Sinn.
Ja, total.
Genau.
Und wie behandelt man dann im Unterschied zu einer depressiven Episode? Also gibt es irgendeinen Unterschied, wie man, oder gibt es andere Therapieansätze, wie man eine Dysthymie behandelt?
Also erstmal muss man ja bei der Diagnostik aufpassen, dass man es nicht übersieht, weil es ist so, dass an mehr Tagen der Hälfte innerhalb von 2 oder mehr Jahren die betroffene Person an schwermütiger Stimmung leidet oder von anderen als schwermütig wahrgenommen wird. Das ist auch zum Beispiel ein Aspekt, dass andere über Menschen mit dieser Erkrankung oft denken, ah, das ist halt so ein Meckertyp. Das ist halt so ein Typ, der immer alles negativ sieht. Also auch da ist es so, dass wir diese Erkrankung eigentlich als eine Charaktereigenschaft sehen. Und wenn das nicht veränderbar ist, ist das ja in Ordnung. Also wenn jetzt jemand sozusagen, wir haben keine Behandlungsmöglichkeiten, dann, mein Gott, dann sieh es als Charaktereigenschaft oder was. Auch da ist es schwierig zu definieren, weil dann wäre ja jede Persönlichkeitsstörung keine Krankheit, und das würde ich auch nicht so sehen. Am Ende ist das eine philosophische Frage, aber so, ne? Aber das ist eben einmal die Sache, also diese Schwermütigkeit, und dann müssten eben 2 oder mehr Kriterien zutreffen von verringertem oder erhöhtem Appetit, weniger oder mehr Schlaf, also Schlafstörungen, Erschöpfung oder weniger Energie, ein verringertes Selbstvertrauen, verringerte Konzentrationsfähigkeit oder Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, und eben die Hoffnungslosigkeit und Pessimismus. Und wenn davon nur 2 zutreffen, ist es wirklich leicht, das zu übersehen. Gerade für Menschen, die beginnen, oder ich habe immer diesen lustigen Bias bei den Auszubildenden, die ich betreue. Die müssen ein klinisches Jahr machen, dass die halt in einer Psychiatrie arbeiten. Und da kommen natürlich die sehr schweren Fälle an. Und deswegen ist das sowieso so, dass die im ambulanten Bereich dann dazu neigen, Krankheiten als nicht so schwer einzuschätzen, weil sie eben im Kopf als Beispiele diese schwer betroffenen Fälle haben. Und da ist es eben auch eine besondere Schwierigkeit, das nicht zu übersehen. Weil wenn einer sagt, ja, ich bin erschöpft, ja, woran liegt's denn? Ach, sie haben 3 Kinder und sind Vollzeit selbstständig tätig, so, ja, gut. Kein Wunder, dass man da erschöpft ist. So, ne? Und da ist es auch immer gut, die Referenzen zu fragen. War das schon immer so? Kennen Sie sich auch anders? Und deswegen diese leichte Übersehbarkeit ist das eine Problem. Und dann ist es eben wichtig, dass es mindestens 2 Jahre anhält und innerhalb dieser 2 Jahre nicht für länger als 2 aufeinanderfolgende Monate weg ist. Also auch diese diagnostischen Kriterien sind schon wichtig, dann auch genau zu nehmen, damit wir eben nicht das übersehen. Und wenn dann eben das rauskommt, dann müssen wir wissen, diese Betroffenen haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, auch schwere depressive Episoden zu erleiden. Und das Leid, was sie haben, ist auch nicht zu verachten. Also ich finde, man kann das so ein bisschen vergleichen mit, habe ich so bei der Recherche auch nochmal drüber nachgedacht, vergleichen wir mal eine schwere depressive Episode mit einer Axt im Bein, dann ist vielleicht eine Dystymie nicht so schwer, das ist vielleicht nur eine Nadel im Oberschenkel. Aber über Jahre mit einer alternden Nadel im Oberschenkel rumrennen, ist halt kein Fun. Ja. So, und deswegen macht das halt Sinn. Deswegen diese besondere Aufmerksamkeit ist einerseits, weil wir dürfen das nicht übersehen. Und das andere, was du sagst, wir haben keine Leitlinie in dem Sinne, dass wir sagen, hey, wenn es chronisch ist, dann machen wir bei Depressionen eher die und die Therapie. Sondern man muss eben schauen, dass die Bausteine gut zugeschnitten sind auf den individuellen Verlauf. Und der chronische individuelle Verlauf unterscheidet sich einfach von dem von akuten, schweren oder mittelgradig leichten depressiven Episoden. Und je nach dieser Symptomlage würde man eben auch entscheiden, welche therapeutischen Maßnahmen man ergreift. So ist es zum Beispiel, also ja, ich versuche irgendwie händeringend deine Frage zu beantworten, wie man merkt. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt mit einer schweren depressiven Episode, ne, der kommt morgens nicht aus dem Bett, dann ist das Erste, was ich mit dem mache, einen Aktivitätenaufbau ganz, ganz kleinschrittig mit, wir stellen uns jeden Morgen den Wecker auf 9:30, wir stehen dann auch innerhalb von einer Viertelstunde auf, dann wird sich einmal irgendwie ein Purzelbaum gemacht und dann Wasser ins Gesicht und anziehen. So, solche kleinschrittigen Pläne sind für Menschen mit schweren depressiven Episoden das A und O für den Anfang einer Therapie. Für jemanden, der von einer Dystymie betroffen ist, bringt das gar nichts. Weil das kann der alles. Ja. Das macht der alles.
Okay.
Der steht auf. Verstehe. Der beißt sich, der kneift die Arschbacken zusammen. Der geht zur Arbeit. Der macht das alles. Der hasst das nur alles. Also, und auch Hass ist zu viel gesagt. Der hasst das gar nicht, sondern es ist eher so eine resignative Schwermütigkeit. Und auch vor allen Dingen, und das ist auch ein typisches Symptom für Dystymie, so eine Hoffnungslosigkeit und so ein Sinnlosigkeitsempfinden. Das sind oft Menschen, die sind nicht wenig erfolgreich oder so. Die ziehen durch, die haben ja auch gute Eigenschaften wie Hartnäckigkeit. Die sind oft erfolgreiche Menschen, die dann aber an ihrem Erfolg gar nichts haben. Die sagen dann halt so, ja, ich habe es halt irgendwie einfach durchgezogen und irgendwann war ich halt in dem und dem Berufsbereich. Ja, jetzt ist das halt so. Und wenn man dann als Behandler sagt, ja Mensch, das ist ja total klasse, sie sind ja so belastet und haben trotzdem das alles erreicht, dann merkt man richtig, wie das Gegenüber nicht mitschwingen kann, also das gar nicht so empfindet.
Okay, da muss man natürlich ganz anders rangehen, ne? Da musst du ganz andere Aufgaben stellen.
Ja, genau.
Ich versuche tatsächlich seit 2 Fragen einfach auf die Siebers-Therapie zu kommen, aber du gibst sie mir einfach nicht. So. Die wir vorher
Gib
besprochen
mir ein Zeichen,
haben.
Aber hättest du so Zeichensprache machen sollen.
Aber okay, weil ich kenne die ja
nur. Gibt es denn noch eine ganz, ganz besondere Therapieform, Vero?
Was Von ist der denn du jetzt immer so der begeistert große bist? Unterschied?
Ach so, ja sorry, das habe ich nicht so ganz geschnallt.
Ja, nicht so, dass wir uns hier im Vorfeld unterhalten und du mir schon so ein bisschen was erzählst und ich dann denke, okay, und wie stelle ich die Frage jetzt nochmal anders, ohne dass ich dann sage, hey, ich habe letztens gelesen in Neurologie heute.
Kürzlich hat mir einer erzählt, genau 5 Minuten vor dieser Aufnahme. Ja, gut, dass du fragst, Anna, die CBAS-Therapie. Genau, da fragen sich jetzt aber alle anderen, die das noch nicht gehört haben, was heißt denn das? Und das ist natürlich der Moment, vor dem ich die ganze Zeit schon Angst habe. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die Frage nicht beantworte, weil es handelt sich um die Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy.
Brauchst du nicht mehr sagen, nicht das bombig.
War perfekt, oder?
Perfekt.
Es ist ein bisschen schwer auszudrücken. Also ist es eine kognitive Therapie, die speziell für Menschen mit chronischen Depressionen entwickelt wurde. Und zwar von dem guten alten Herrn McCullough. Schon in den 80ern, das ist ganz interessant, weil ich habe irgendwie relativ spät davon erfahren, so, ich weiß nicht, es war während meiner Ausbildung schon so ein bisschen so ein Hype. Ich meine, wir sind immer etwas später hier in Deutschland, aber da hätte ich gedacht, das gibt es jetzt erst seit 2-3 Jahren, das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Es ist ein integratives Verfahren, das heißt, wir haben hier nicht nur verhaltenstherapeutische Methoden, sondern eben auch Teile aus der interpersonellen Therapie und so ein bisschen entwicklungspsychopathologische Elemente, so wird es beschrieben. Was bedeutet, wir haben so ein bestimmtes Entstehungsmodell, was wir chronischen depressiven Störungen unterstellen. Das ist so ein bisschen sehr verklausuliert ausgedrückt, weil ich finde immer, ja, es ist so ein bisschen, es ist eine Theorie, es ist eine Hypothese,
ja, ja. Okay,
die verstehe. Ist auch nicht überprüfbar, aber es ist eben die Grundlage für diese Therapieform.
Ja.
Und zwar wird da angenommen, dass eben frühe interpersonelle Traumatisierungen und damit ist gemeint Vernachlässigung, Ablehnung, Missbrauch. Da möchte ich auch nochmal eine, ja, wie soll ich sagen, eine Red Flag reinsetzen. Red Flag ist übertrieben, aber so ein Obacht sagen, weil interpersonelle Traumatisierungen haben nichts mit Traumatisierungen zu tun, aus denen dann Traumafolgestörungen erwachsen. Da können alle auch gerne nochmal reinhören in unsere verschiedentlichen Folgen zu posttraumatischen Belastungsstörungen oder chronischer Traumatisierung. Damit ist was anderes gemeint. Sondern hiermit ist eher gemeint so eine schwere emotionale Verfügbarkeit von Personen, von Erziehungspersonen oder eben so dysfunktionale Muster wie Eltern, die, ja, sage ich mal, die Nähe und Distanz zu Kindern wechselhaft gestalten oder auch unglücklich, so dass zum Beispiel so Parentifizierungsprozesse stattfinden, also dass Kinder die Verantwortung, die emotionale für Familienmitglieder und Eltern übernehmen. Oder eben, dass so eine Wechselhaftigkeit, eine starke Nähe, abgewechselt mit unvorhersehbarer, ganz wenig Nähe oder so ignorieren zum Beispiel, passt da auch gut rein. Genau, und man sagt oder die CBEST-Vertreter gehen davon aus, dass eben das dazu führt, dass ein gewisses emotionales Entwicklungsstadium stattfindet bei Menschen mit chronischer Traumatisierung. Die sind quasi, man nennt das, auf einem präoperationalen Niveau hängen geblieben. Und das finde ich auch, ja.
Schwieriger Begriff, ne?
Oder ja, genau. Und ich finde Ausdruck. Das so defizitär ausgedrückt.
Ja, ja, hängen geblieben bedeutet eigentlich so, finde ich, als ob man was dafür konnte.
Erstens, als ob man was dafür konnte und als ob man irgendwie so beschränkt ist, ne?
Ja.
Oder so einfach nicht so clever wie andere Leute.
Ja.
Und das, finde ich, ist es eigentlich nicht, sondern ich sehe psychische Erkrankungen eigentlich ausnahmslos als Adaptation, also Anpassungsprozesse an schwierige Situationen. Und hier wird eben auch gesprochen von so einer eingeschränkten sozialen Perspektive. Übernahme. Und das ist auch so, dass Menschen mit chronischen Depressionen, sei es jetzt eine Double Depression oder eine Dysthymie, oft in interaktionelle Konflikte geraten, aufgrund zum Beispiel einer hohen Verletzbarkeit. Also einer hohen eigenen Kränkbarkeit. Ich bringe mal ein gutes Beispiel. Jemand verabredet sich und der andere sagt kurzfristig, ey, ich habe Migräne, ich kann doch nicht. Dann sagt jemand mit einem riesen Selbstwert, tja, Pech gehabt, dann hat er jetzt Migräne, dann verabreden wir uns halt irgendwann anders. Jemand, der, jetzt sage ich mal exemplarisch typisch chronisch depressiv ist, sagt, ja, das war ja klar, das passiert mir ja immer, keiner will das wirklich und ist ja eine Unverschämtheit, jetzt sagt er mir so kurzfristig ab, war ja klar, dass niemand sich mit mir verabreden will.
Kann es auch sein, dass derjenige einfach sagt, ach, schade, okay, ja, ich hatte mich so drauf gefreut. Kann das auch sein?
Das kann dann natürlich die soziale Reaktion nach außen sein, weil jeder weiß ja, ich kann jetzt nicht schreiben, ey, du blöde Sau, wieso, was fällt dir ein, Migräne zu haben? Aber ich kann natürlich auch sagen, Mensch, du, gute Besserung, gar kein Problem, das holen wir nach. Wenn ich aber so persönlich stark enttäuscht bin, dann schreibe ich natürlich eher sowas wie, oh, total schade, ich hatte mich wirklich sehr gefreut.
Kannst du denn mal so ein Beispiel sagen für... Also,
was man so macht bei einer CBEST-Behandlung.
Ja, genau.
Genau, also man fängt, also was man bearbeiten will, ist sozusagen diese hier als etwas defizitär angesehene, eingeschränkte soziale Perspektivübernahme.
Kannst du das nochmal sagen? Nochmal. Was?
Diese etwas als so leicht zurückgebliebene oder defizitäre gesehene Perspektivübernahmefähigkeit, die, ja, jetzt kann ich es nicht nochmal sagen, offenbar. Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht, weil ich mich frage, während ich rede, was war daran jetzt nicht gut verständlich? Ich kann die Wörter alle ersetzen.
Nee, du brauchst die gar nicht ersetzen. Es waren einfach viele Wörter. Wenn du einfach die Wörter nochmal sagen würdest, dann komme ich nochmal mit. Weil ich habe das jetzt noch nicht so oft gehört.
Ja, ja, ich weiß. Das ist mein großes Problem.
Sag nochmal, einfach die Wörter.
Dass sozusagen die hier defizitär gesehene, also eingeschränkte Fähigkeit zur sozialen Perspektivübernahme.
Was ist denn diese Perspektivübernahme?
Ja, und das ist eben dieses im Alltag, wenn wir auf das Migränebeispiel zurückgehen, ist es ja so, dass Leute, die
jetzt... Ach so, jetzt habe ich es verstanden.
Wenn sich jemand freien Lauf lässt und sagt, so finde ich eine Unverschämtheit, dass du so kurzfristig es wagst, mir abzusagen, dann würde ja die Person mit der Migräne sagen, krass.
Würde sagen, hast du einen Arsch offen.
Warum ist der so unempathisch?
Ja. Ja.
So, und das ist eben diese Sache, warum Leute mit diesen chronischen Depressionen so oft Konflikte haben, ist, weil das von außen wirkt wie kaltherzig, unsympathisch, egoistisch, aber innerlich aus dem, wenn wir System immanent, also innerhalb des Systems der betroffenen Person von chronischen Depressionen gehen, dann wehrt die nur Verletzungen ab. Die baut vor, verletzt zu werden. Also da gibt es auch nicht selten, habe ich jetzt gerade einen Fall in Supervision, wo sich einer gar nicht verabredet, weil immer wenn eine Verabredung im Raum steht, antizipiert die Person schon, aber wenn der dann absagt, dann bin ich wochenlang enttäuscht und zerstört sozusagen die Beziehung im Vorhinein und sagt, nee, du, ich habe eigentlich nie Zeit und auch überhaupt, ich bin voll busy und beschäftigt. Und ist natürlich dann aber, was am Ende rauskommt, ist es eine sehr einsame Person dann, ne?
Ja.
Und auf einer Änderung dieses Verhaltensmusters quasi zielt die CBASP-Therapie ab. Und was man dann eben macht, ist, man macht eine Diagnostik, wo man dann eben so Beziehungserfahrungen analysiert. Also man guckt sich an, welche prägenden Personen sogenannte Stempel hinterlassen haben, die einen zu bestimmten Schlüssen gebracht haben. Also mein, das nennt man Significant Others, also mein, was weiß ich, strafender Vater hat mich dazu gebracht zu lernen, ich werde sowieso immer von allen Menschen abgewertet, sobald ich versuche, Leistung zu zeigen. Und das schaue ich mir an, diese sozusagen Muster, die ich da entwickelt habe. Und die versuche ich dann zu bearbeiten, indem ich halt zum Beispiel Situationsbeschreibungen mit in die Therapie nehme. Also ich gucke mir schwierige Situationen an und analysiere die ganz genau in der Therapie aufgrund von der Interpretation, die ich anstrebe. Also die blöde Sau hat mir kurzfristig abgesagt zum Beispiel. Dann gucke ich mein eigenes Verhalten genau an. Ja, ich habe halt geschrieben, dann halt nicht. Und dann gucke ich mir an, was hat das für tatsächliche Konsequenzen gegeben? Die Person meldet sich nicht mehr bei mir. Und was wären denn die gewünschten Konsequenzen gewesen? Was habe ich mir denn gewünscht eigentlich? Ich wünsche mir ja Kontakt. Ich will mich ja mit Menschen treffen. Und dann leite ich daraus ab, meine Mittel, die ich einsetze, sozial, die passen gar nicht zu den Zielen, die ich habe sozial. Und dann entwickelt man alternative Verhaltensweisen. Also sowas wie, man legt sich selbst als Regel dann fest, wenn Leute absagen wegen einer Erkrankung, schreibe ich als erstes, hey, gute Besserung und denk erstmal 3 Stunden nach oder mache erstmal für mich selbst eine Verhaltensanalyse und warte erstmal ab, bis ich reagiere, bis meine stärksten Emotionen darüber abgeklungen sind. Das wäre dann so eine Verhaltensänderung. Und dann ist das aber eine sehr spannende Therapie, die hat noch einen anderen Aspekt. Und zwar geht es, und das ist so ganz wenig verhaltenstherapeutisch quasi, das ist halt eher so der tiefenpsychologisch orientierte Anteil in dieser Therapie oder interpersonelle Anteil, auch die Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin soll ein korrigierendes Beispiel sein für frühere Beziehungen. Und das beinhaltet, dass die Therapeutin-Person eine authentische und persönliche Rückmeldung geben sollte und ganz transparent und emotional spürbar, aber regelgeleitet und kontrolliert natürlich. Und der Therapeut soll dann eben korrigierende Beziehungserfahrungen ermöglichen. Also,
das macht mich jetzt ein bisschen wütend.
Genau, zum Beispiel. Und dann ist es eben wichtig, das gemeinsam mit dem Patienten anzuschauen. Und da eben dann auch so diesem situationsanalytischen Schema zu schauen, was war denn eigentlich ihr Ziel? Und dadurch macht die Person eben die Erfahrung, dass die Therapeutin oder der Therapeut eben sich nicht abwendet, sondern stabil mit einem offenen Beziehungsangebot da bleibt. Und das kann dann eben zu einer korrigierenden Erfahrung führen, dass die Person überhaupt erstmal merkt, hey, wenn ich nicht immer gleich auf Angriff schalte oder passiv-aggressiv werde, dann habe ich bessere Chancen. Weil dieses Muster ist ja immer wiederholend. Als betroffene Person habe ich ja den Eindruck, keiner mag mich. Ich gehe irgendwie auf Leute zu und es kommt immer nur Konflikt und Streit raus am Ende. Und durch das besondere, persönlich kontrollierte Einlassen des Therapeuten, die authentischen Rückmeldungen, wird aufgezeigt, nein, es kann in diesem Muster Veränderung geben, wenn man das eigene Auftreten, das soziale Repertoire verändert. Wenn ich eben statt passiv-aggressiv freundlich zugewandt reagiere, dann kann ich mein Umfeld überhaupt beeinflussen. Das ist schon oft die neue Erfahrung für Menschen, die davon chronisch betroffen sind.
Ist natürlich für die Therapeutin
großer
gar nicht so leicht. Ja.
Ja,
gar nicht so leicht, ne? Weil wenn man irgendwie authentisch emotional reagieren soll, aber trotzdem natürlich im Rahmen der therapeutisch hilft.
Ja, ich habe neulich eine Erfahrung gemacht mit jemandem, das ist ein Patient, der ist 60 Jahre alt und der hat große Konflikte mit seinem Vater. Und ich lasse mich auch an anderen Stellen oft persönlich kontrolliert ein, um auch Menschen bestimmte Situationen sozusagen zu entpathologisieren. Also nicht zu sagen, ach, sie sind halt ein Freak, dass sie so viele Konflikte haben, sondern darzulegen, das ist so und so. Und im Rahmen dessen habe ich gesagt, dass auch ich Konflikte mit meinen Eltern habe. Und dass das normal ist und dass viele Menschen das haben. Und dass das ein Generationskonflikt ist zum Teil, dass es auch bestimmte Generationen sind, die nach bestimmten Mustern reagieren. Also im letzten Jahrhundert hatten wir eine Generation, die zwei Kriege erlebt hat. Die haben natürlich nach bestimmten Mustern auch reagiert und die haben eben auch Generationen großgezogen, die eine bestimmte Emotionalität dort dann von denen erlernt haben. Und im Rahmen dessen habe ich eben auch mich persönlich kontrolliert eingelassen und auch über eigene Konflikte gesprochen. Und dann hat die Person irgendwann gesagt, ja, wissen Sie was, Sie wollen ja immer, dass ich hier an meinen Konflikten mit meinen Eltern arbeite, aber das liegt ja nur daran, weil Sie selber so sauer sind, dass Sie so viele Konflikte haben. Und ich sag mal so, man ist natürlich in einer therapeutischen Haltung, hätte mir das einer privat gesagt, wäre ich, glaube ich, einfach gegangen.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist schon, also das ging um einen bestimmten Konflikt auch noch. Und es ist ja auch von mir als Therapeutin ein, ja, wie sage ich so, schon auch eine Vertrauenssache, wenn ich jemanden natürlich zum Zwecke seiner Heilung, aber auch persönliche Dinge erzähle. Und ich bin ja jetzt kein unverletzbarer Mensch. Ich meine, das persönliche kontrollierte Einlassen heißt natürlich, dass ich jetzt keine aktiven Konflikte da preisgebe und sage, ja, keine Ahnung.
Ja, letzte Woche hatte ich das.
Meine Oma hat mich gestern auch gehauen oder so, ne? Genau. Ja. Aber es sind schon ja persönliche Geschichten. Und wenn dann einer mir so unterstellt, es geht mir hier nur um mein eigenes Leid, ja, also ratet mal, was das Gefühl war, was es bei mir ausgelöst hat.
Und hast du das gesagt?
Ja. Ich habe dann erstmal gesagt, das finde ich ganz spannend, lassen Sie uns mal darüber reden. Und das ist auch so, das meine ich mit therapeutischer Haltung. Ich fange da halt nicht an, mich in Embryonalhaltung zu rollen oder so, sondern, oder wie gesagt, im Privaten wäre ich halt wirklich angepisst. Sondern da ist es schon so, dass therapeutisch ich immer denke, wow, was haben wir denn jetzt hier am Start? Das sind schon spannende Prozesse, wenn man persönlich involviert ist.
Ja, vor allem finde ich es spannend, wow, was ist bei dem Gegenüber gerade passiert, dass der mich ja definitiv absichtlich treffen wollte.
Ja, genau, deswegen. Habe ich dann gesagt, das ist ja sehr spannend. Und das war schon mal sozusagen paradox. Also da hat die Gegenüberperson schon gedacht, so krass, ich dachte, der ist jetzt angepisst und entfernt sich. Und ich habe ja im Gegenteil mich genähert und gesagt, ach, das ist ja interessant, lassen Sie uns doch gemeinsam mal schauen. Und dann hat die Person selber gesagt, ja, ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt so gar nicht so freundlich von mir und das ist ja eigentlich Ihnen gegenüber gar nicht so nett. Und dann habe ich schallend gelacht und habe gesagt, nein, das ist eine riesen Unverschämtheit, was Sie mir gesagt haben. Und das war eigentlich sehr, sehr gut, weil erstens, also mir war auch nach Lachen zumute, weil ich fand es auch ganz niedlich, wie die Person dann so um Worte rang und selber so langsam mitschnitt, weil das schneiden wirklich Menschen auch oft nicht mit, wenn sie selber so in Rage und Emotionen und an die Wand gedrückt sich fühlen.
Ja.
Aber so langsam wirklich, Mitschnitt, ja. Ist vielleicht auch irgendwie gar nicht so freundlich. Vielleicht
war das jetzt gar nicht so gut, was ich gerade gesagt habe.
Genau, und das fand mich auch irgendwie, das fand ich schon wieder lustig in der Situation. Und mein Lachen hat dann auch, also die Person hat natürlich auch mitgelacht. Und dann war es auch witzig, dass ich so drastisch ausgedrückt habe. Nee, das ist eine Riesenunverschämtheit. Und das ist auch so. Deswegen mag ich auch meinen Job, weil, wie gesagt, im richtigen Leben sind solche Unverschämtheiten oft Dinge, wo man halt dann auseinandergeht. Und es ist echt spannend, mal zu sagen, okay, lass uns doch mal alle paradox reagieren und irgendwie bleiben und schauen und gucken, was ist das für ein Prozess, und man kann da so viel draus lernen einfach. Und natürlich war auch das Ergebnis dann, dass die Person sich wahnsinnig in die Ecke gedrängt gefühlt hat und kognitiv schon dachte, die Empfehlungen, die ich ausgesprochen habe, sind voll gut, aber halt emotional gar nicht das überwinden konnte, was sie davon abgehalten hat, und darüber hat sich eine Wut entwickelt und die hat sie mir dann in dem Moment halt vor die Füße geschmissen, die Person, und das ist ja total nachvollziehbar alles. Und es ist ja auch nichts, was mich persönlich angreift. Ich bin als Therapeutin einfach eine Projektionsfläche für ganz viele verschiedene Konflikte, und das ist ja auch gut so. Deswegen mache ich das ja auch, weil ich das gut aushalten kann, und das ist ja auch spannend.
Ist fast so zu vergleichen, wie wenn man irgendwie, das sieht man manchmal so in Serien, wenn so irgendwelche Kriminalpolizisten Leute so absichtlich in die Enge drängen, bis sie irgendwann so in Rage kommen, dass sie einfach alles sagen, also alles so ungefiltert sagen, weil man dann weiß, es nicht mehr kontrolliert, ne?
Ja, genau. Also da muss ich gut unterscheiden. Ich dränge niemanden absichtlich in die Ecke oder so, ne? Also so Machtspielchen oder so liegen mir ganz, ganz fern. Aber therapeutische Prozesse sind davon geprägt, dass Menschen sich in die Ecke gedrängt fühlen. Und genau wie du sagst, ja, genau wie im Kriminalfilm, da kommen die Sachen, da kommen sie raus.
Ja, und ich meine gar nicht, dass das bei dir eine Macht ist, aber du willst ja schon an irgendeinen Punkt ran.
Ja.
Und manchmal kommt man an den Punkt nur ran, wenn man immer weiter nachfragt.
Ja, und auch was du sagst, diese Ungehemmtheit von starken Emotionen bringt schon Sachen ans Licht. Ne?
Ja.
Natürlich ist das vor allen Dingen ein Mann gewesen, der sonst im Leben sehr angepasst ist, sehr wenig Kritik äußert, und erst dieser therapeutische Rahmen und diese kontrollierte nahe Beziehung, die da eingegangen wird, hat ihm diesen Raum gegeben, da auch mal rauszufetzen und zu sagen, ach Mensch, das geht doch hier eigentlich nur um ihre eigenen behämmerten Konflikte. Das ist ja eine gute, wenn auch unkontrollierte Reaktion gewesen, weil immerhin mal Gefühlen Ausdruck verliehen wurde. So,
ja,
ne?
Genau.
Ja, so machen wir es.
Ja, mega interessant. Ich finde, an diesem Thema Depression und auch jetzt Dysthymie oder Altersdepression erkennt man immer wieder, dass das Thema erstens irgendwie nie, ich sag mal in Anführungsstrichen, langweilig wird, dass es ganz viele verschiedene Ausprägungen gibt.
Ja.
Und ich glaube, gerade diese Folge ist für angehende TherapeutInnen auch irgendwie wichtig, da genau hinzugucken, oder für alle TherapeutInnen, genau hinzugucken, dass man die eben nicht übersieht, weil sie natürlich eine ganz andere Form haben. Dann finde ich für unsere ZuhörerInnen, also wenn ihr euch natürlich betroffen fühlt, dann wendet euch an eine Therapeutin, wendet euch an euren Hausarzt, teilt das dem mit, damit man da die Schritte einleiten kann, können wir euch nur zu ermutigen. Aber auch, glaubt nicht alles, was die sozialen Medien so sagen. Und dann, geil, I'm high functional depressed, aber ich kriege trotzdem alles hin. Da sieht man eben meistens immer nur die eine Seite der Medaille.
Ja.
Aber vielen Dank für die Aufklärung und vielen Dank für diese Gehirnerschütterung, liebe Vero.
Total gerne.
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr da draußen. Liked uns, followed us und empfehlt uns weiter. Da würden wir uns sehr freuen.
Das wäre super. Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Schneid das und, wenn es geht, irgendwie einfach weg.
Weg geht immer.
Warte mal kurz. Hallo? Oh, das ist sehr gruselig. Weil ich gar nichts sehe.
Ach so, weil du in dieser dunklen
Box... Nee, nicht erschrecken. Nicht mich erschrecken. Hallo?
Wir haben heute wieder einen Gast dabei.
Hallo? Ich habe eben auch trainiert, deswegen war ich ja so gestresst, weil ich noch... Oh, mir ist so heiß.
Jetzt habe ich leider eine Knieentzündung.
Oh, scheiße, ehrlich?
Ü40 sollte man gar keinen Sport machen, glaube ich.
Ja, hallo, 1, 2, 3.
Ah ja, jetzt höre ich dich hier. Das ist natürlich Kokolores. Wenn ich jetzt so mache, rede mal.
Ja.
Dann höre ich dich gar nicht.
Ja, ach so. Nee, jetzt höre ich
ja, aber das ging
doppelt.
Doch die ganze Zeit. Was will das denn jetzt, mich hier verarschen? So,
ja.
Der stellt da irgendwas um.
Ich höre, ja, jetzt hörst du mich? Ja, es tut mir leid. Jetzt hörst du das dich macht wieder nichts.
Dann höre ich
ne?
mich einfach nicht, also ist ja Bums egal. Bums.
Ja.
Muss man oft sagen.
Bums egal. Knieentzündung ist kacke.
Ja, ist doof. Auch das schneiden wir vielleicht besser raus.
Vielleicht ist auch nichts für die Outtakes.
Ja, nee.
Ich sag's nur mal so.
Nee, genau.
Nichts für die Outtakes.
Ja. Ich muss das nochmal machen. Ich muss mich da auch reinversetzen, so würde ich auch nicht reden. Genau.
Ich wollte es gerade. Ich wollte. Ich
ja,
hab
ja.
Auch
gedacht,
ja. Egal.